Dieses Raycast, ich sag's dir, Markus. Es ist der heilige Gral. Es ist
einfach nur yet another tool.
Es ist überhaupt nicht yet another tool. Das ist das.
Vergleich das mal mit Notion. Notion ist einfach ein Paradigmen. Ja,
vergleich das mal mit allem anderen. Du kannst da, das ist dein Shortcut zu dem ganzen Universum von Möglichkeiten.
Nur ein Shortcut und Notions ist einfach die Essenz, da sind die Daten drin.
Ach, dann, ja, Notion cool und so, aber mit Raycast, stell dir vor, du kannst dann in Raycast im Notion suchen, kannst da die Datenbanken anfragen, kannst ein neues Entry machen in eine Datenbank. Ja,
dann schreib mal dieses
Guck
Plugin.
Mal, das ist doch eine mega geile Idee. Ich kann eine neue Entry in eine vorhandene Datenbank in meinem Notion machen.
Zum Beispiel unsere Shownotes, wenn wir neue News haben.
Ja, da kann ich dann sagen, New Page, ach ja, welche Datenbank, suche ich danach Code Culture und dann, bam, erstellt, gehst in Notion rein. Das ist doch geil. Und das ist dieses...
Vielleicht können wir das tatsächlich mal machen, dass unsere News einfach eine Datenbank sind und nicht mehr so eine Liste.
Das wäre natürlich auch schlau, ja. Aber ich sag's dir, stell dir vor, du kannst es dann aus Raycast und wenn diese API draußen ist, ich mache nichts mehr anderes.
Das ist ein langes Intro.
Ja, ist mir egal. Hallo und willkommen zur 51. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas, aka der Winnie Pooh des Raycasts, weil ich Raycast so liebe.
Und dann bin ich der, wie heißt der chinesische Diktator?
Kim Jong-un?
Nee, der chinesische. Der immer mit Winnie Pooh karikiert wird.
Ach so, das weiß ich gar nicht.
Der chinesische Ding, des Notions.
Ja, genau.
Ich bin Markus und CTO der Accentra und du bist Lukas, Softwareentwickler bei der Accentra und wir erzählen jede Woche neu die News der Tech-Szene und mit einem tollen Thema, was irgendwas mit Java und Softwareentwicklung zu tun hat, was so in der Java-Nerd-Bubble so vor sich gegangen ist.
Ja, aber auch nicht immer. Manchmal auch generelle Themen.
Generelle Themen.
Wir haben bestimmt auch bald eine Folge über Kubernetes. Da
freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja.
Gut, fangen wir gleich mal an mit Feedback und Rückblick, glaube ich.
Ja, genau. Was ist denn mit deiner ADA-Ausbildung? Ist da letzte Woche was passiert? Oder?
Habe ich letzte Woche schon gesagt, dass ich die schriftliche hatte?
Ja, genau. Das hast du schon gesagt.
Ja, genau.
Und jetzt bereitest du dich auf die mündliche vor.
Genau, die ist nämlich Mittwoch.
Und was ist ein ADA für die Leute, die es noch nicht wissen?
Genau, ADA steht für Ausbildung der Ausbilder und das ist eigentlich nicht das, was ich geprüft werde, sondern so heißt einfach nur der Kurs. Was ich geprüft werde, also was ich erlangen möchte, ist der Nachweis der arbeits- und berufspädagogischen
Eignung?
Eignung. Das, ja, genau. Das will ich erlangen und da habe ich die mündliche Prüfung für am Mittwoch. Und da muss ich eine Präsentation halten und dann 15 Minuten Fachgespräch. Ich hoffe, ich pack das.
Ja, genau, das üben wir morgen.
Genau.
Schön bei uns in der Firma. Da bin ich mal gespannt, was du da erzählen wirst.
Ich mach gerade schon eine richtig geile PowerPoint mit so Animationen und so. Das wird richtig cool.
Denk dran, es muss für Doofe sein.
Ja, genau, das versuche ich so zu machen.
Ja, sehr gut. Bei meiner TAI-Vorlesung ist uns leider der Kunde abhanden gekommen. Rate mal, warum?
Weil man jetzt wieder alles machen darf, ohne Test.
Ja, genau. Also das ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also nochmal rekapitulierend. Unsere Software hätte ja oder wird, sie tut es immer noch, das Testmanagement für Veranstaltungen übernehmen. Das bedeutet, da kann man dann sagen, hey, ich wurde geimpft, ich wurde getestet, ich bin immun. Und das dann effizient so zu managen, dass es am Einlass zu keinen Komplikationen und Verzögerungen kommt, das ist die Aufgabe unseres Projektes. Ja, und jetzt ist es so, dass sich da eine politische Meinung, Haltung, Vorgabe herauskristallisiert hat, die es unmöglich macht, beziehungsweise unnötig. Hast du das mitverfolgt, wie jetzt da gerade so die politische Lage bei den Corona-Maßnahmen für Events ist?
Ja, man muss sich halt nicht mehr testen lassen.
Ja, aber auch nur für Veranstaltungen kleiner 500. Also der Staat oder die Förderung, beziehungsweise das, was gerade erlaubt wird, ist, dass Veranstaltungen unter 500 Teilnehmern ungetestet einfach stattfinden können.
Okay.
Und dahingegen Veranstaltungen darüber so gut wie fast nie eine Genehmigung bekommen.
Ja, okay, ich verstehe.
Also die letzten, die jetzt abgesagt haben von den großen Festivals, ist es Summer Breeze, was ich sehr, sehr, sehr schade finde.
Ja.
Weil die hatten echt ein sehr gutes Hygienekonzept. Die waren ja am Anfang auch noch in unserem Projekt mit in der Abstimmung. Und dass diese letzte Version des Großevents so im Spätsommer jetzt auch absagen musste, finde ich relativ traurig. Zumal es nicht fair ist, finde ich, dass die Kleinveranstaltungen mit einer immensen Förderung vom Staat jetzt stattfinden können. Also die Idee ist praktisch aus den Großveranstaltungen Kleinveranstaltungen zu machen und das Defizit in den Einnahmen dann mit Corona-Fördermitteln zu überbrücken. Das bedeutet, wenn man jetzt eine Veranstaltung geplant hätte mit 2000 Besuchern, dann bekommt man vom Staat bis zu 100% der Eintrittsgelder. Wenn man sie jetzt als Veranstaltung für nur 200 Besucher vielleicht auf 2 oder 3 Tage verteilt. Also das ist die
Dann kann Idee man ja hinter. Einfach sagen, ja, ich hätte es gerne, also wir wollten eigentlich ein Event machen für 10.000 Leute. Jetzt müssen wir aber leider das halt runterschrauben auf 500.
Ja, du bekommst allerdings natürlich nur das, was du auch tatsächlich verkauft hast. Also es gibt trotzdem noch ein Risiko.
Ach
das
so,
heißt,
okay.
Dass, eigentlich ist es sogar noch ein Hebel fürs Risiko, was ich relativ, relativ schade finde. Aber ja. Das ist auch alles noch nicht so wirklich beschlossen und nur erste Maßnahmen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickeln wird und wer sich da eher mit befassen möchte und da vielleicht mal auch Einblicke in die Organisation von solchen Events kriegen möchte, dem sei mein zweiter Podcast empfohlen, der Blast of Eternity Podcast. Das ist der Podcast zu einem Metal-Konzert, zu einem Metal-Festival, und da bewegt uns natürlich gerade besonders, wie wir unser Festival Corona-kompatibel im August stattfinden lassen können.
Ja, und wenn, kann die Software von der THI ja auch für den nächsten Virus dann eingesetzt werden.
Hoffen wir mal nicht, dass der kommt. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass die Inzidenz wieder größer wird. Also das wäre, glaube ich, eine falsche Zielsetzung, wenn wir wir hoffen, dass es eine vierte Welle gibt.
Das wäre doof, ja.
Nicht so nice.
Nee.
Nice ist allerdings sind 2 Meetups, die diese Woche stattfinden. Vielleicht nochmal kurz, was ein Meetup ist. Meetup.com ist so ein Startup, welches irgendwie aus San Francisco, Silicon Valley zu uns rübergeschwappt ist. Und da vor Corona hat es so funktioniert, dass deine Firma oder auch eine User Group, also eine locker organisierte Gruppe von vor allem Programmierern, die jetzt mit einem Framework oder einer Programmiersprache arbeiten, dass man da Events mit Vorträgen organisieren konnte. Wie funktioniert das? Man meldet sich dann an für diese einzelnen Events und man sieht dann, wer ein Teilnehmer ist. Und meistens ist dann so ein Meetup 1 oder 2 Vorträge mit so einer maximalen Länge von 2 Stunden und danach dann lockerer Umtrunk und vielleicht ein bisschen Pizza, wo man dann netzwerken kann. Mit Corona ist es natürlich alles ein bisschen schlecht geworden. Nichtsdestoweniger sind die meisten Meetups jetzt tatsächlich online.
Ja.
In Zoom. Und 2 Meetups wollen wir euch ans Herz legen, nämlich die Quarkus World Tour, organisiert über die Java User Group in München, ein 100% Online-Event, in dem Quarkus vor allem zeigen wird. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie man in einer Online-IDE live coden kann. Also Red Hat hat da offensichtlich irgendwas gebastelt mit Eclipse J und die Idee ist, dass man dann praktisch direkt in der Cloud auch coden kann. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert. Und das zweite Meetup…
aber wie hast du es gerade genannt?
Eclipse J.
Das ist Eclipse J.
Also Eclipse kennst du ja?
Ja.
Eclipse J ist ein Projekt, da haben die Entwickler von Eclipse gesagt, lass uns doch mal die Eclipse IDE re-implementieren im Web.
Und why?
Weil man es kann.
Ah, ja, verstehe. Und wie heißt, am Ende steht einfach ein J?
Nee, J, wie Che Guevara.
Ah, Che.
Ja.
Ah, okay.
Und es ist, glaube ich, also wenn man es jetzt mal vergleicht mit Visual Studio Code, das ist ja letzten Endes auch eine Web-Applikation mit der Ausnahme, dass es halt nicht im Web läuft.
Ja, richtig.
Und es braucht dann nicht viel, um den Bums auch irgendwie ins Web zu kriegen. Und so das Marketingversprechen ist halt, man kann jetzt einem Entwickler einfach einen Browser geben Und da ist alles eingerichtet, vom Git bis zur Docker-Runtime,
die im Hintergrund läuft,
CI/CD. Das heißt, man editiert einfach online in der Karibik auf dem iPad und kann dann mega skalierende Cloud-Anwendungen coden, weil nichts mehr lokal auf dem Rechner läuft.
Ja, das war ja auch dieses Stackblitz, was wir ja auch...
Ja, genau. Und ich bin wirklich gespannt, wie weit das jetzt ist. Also ich habe mir Jay vor 2-3 Jahren schon mal angeschaut, da war es absolute Beta und vor allem gab es da auch noch keine Cloud-Installation und das lokal zu installieren, kann man sich vorstellen, was für eine Pain das war. Und da bin ich mal gespannt, wie das morgen ausschaut. Und ein zweites Meetup, das wir empfehlen, ist das Meetup Survival Guide for the Java Architect in the Cloud Era. Und das ist von der Lightweight Java User Group München. Das ist so ein bisschen die Parallelveranstaltung zur Java User Group. Das findet am Mittwoch statt und da gibt es auch noch freie Plätze und da bin ich auch mal gespannt, was es da zu erzählen gibt.
Ja, und ihr könnt den Termin, diesen Online-Meetings auch joinen, wenn ihr die in euren Apple-Kalender reinpackt und dann per Raycast einfach den Termin direkt Enter drückt auf den Termin und dann
leider
seid ihr dann...
Leider nein, weil bei der Lightweight Java User Group ist es so, dass die so oft gezoombombt wurden, dass sie den Link nicht mehr in den Kalender packen, sondern dir eine separate E-Mail schicken mit der URL und dann dich auch manuell nochmal hinzufügen, weil du glaubst gar nicht, wie viele Geschlechtsteile und arabische Propaganda ich schon gesehen habe in Meetups.
Das ist nicht so das, was man
haben möchte.
Was wir jetzt aber haben möchten, sind die News der letzten Woche.
Ja, genau, die News der letzten Woche. Und da gab es eine recht unangenehme Nachricht für die Sicherheit, für die Informationssicherheit unserer aller
der Staatstrojaner.
Der Staatstrojaner ist wieder da. Und was mich da besonders irritiert, ist, dass die SPD unter der Führung von Saskia Esken dieser Sache zugestimmt hat. Was ich nicht so gut finde. Zum einen, weil ich weiß nicht, wie ihr das verfolgt habt oder wie du es verfolgt hast. Saskia Esken ist ja Informatikerin und eigentlich in der Netzpolitik immer sehr für die Bürgerrechte eingesetzt.
Ja.
Und deswegen war eigentlich jetzt meine Ansicht, dass es in der GroKo sicherlich keinen Kompromiss dazu geben wird mit ihr in der Führung. Aber da haben sie sich wohl weichklopfen lassen. Demnach konnte sich die CSU, CDU-Union durchsetzen und wir haben jetzt einen Staatstrojaner. Und was bedeutet das ganz konkret? Das heißt, dass alle 19 Nachrichtendienste, Computer und Smartphones von Verdächtigen angreifen und kompromittieren dürfen.
Ja.
Das sind praktisch die Inlandsgeheimdienste und die Verfassungsschutzorgane der Länder und des Bundes. Und ja, schwierig. Es geht da hauptsächlich darum, die sogenannte Quellen-TKÜ zu machen, also die Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Und die zielt darauf ab, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eben auf dem Gerät aufgemacht wird und dann die Nachrichten im Klartext an die Staatsorgane übermittelt werden können. Und ja, wir wissen alle, wie schwierig es ist, die Verfassungsschutzbehörden zu kontrollieren, dass es da regelmäßig zu Skandalen kommt. Und ich hätte mir gewünscht, dass es diesen Freifahrtschein nicht gibt, sondern dass man auf bewährte Ermittlungsmethoden, die in der Vergangenheit auch schon gut funktioniert haben, zurückgreift.
Ja, schwierig. Ich finde das Thema auch sehr schwierig, aber weiß ich nicht, was da jetzt die beste Entscheidung ist.
Also ich glaube, ein Staat, der seine Bürger ausspioniert, ist vielleicht,
ja,
oder
das stimmt schon.
Alleine auch schon, dass es dieses Gesetz gibt, ist, finde ich, kein sehr demokratiefreundliches Signal. Auch wenn vielleicht diese Staatstrojaner nur bei einer Handvoll Terrorüberwachungen zum Einsatz kommt, alleine die Legalität, dass der Staat in deine verschlüsselte Kommunikation eingreifen darf, ohne dass du es merkst, ist, glaube ich,
schon scheiße.
Fühlt sich ungut an.
Ja, auf jeden Fall.
Was allerdings ganz ordentlich ausschaut, ist, wir hatten auch schon mehrmals darüber gesprochen, der digitale Impfnachweis, also der digitale Impfpass.
Ja, der soll jetzt kommen, oder wie?
Der ist schon da. Ich habe mir tatsächlich die CovPass-App auch schon installiert.
Was, der ist schon da?
Der ist schon da, tatsächlich.
Der funktioniert auch?
Nee.
Ja, dachte ich mir.
Ich sagte, wie es funktioniert. Und zwar, also Licht und Schatten. Licht ist es eigentlich ein ganz gutes Prinzip. Also wie funktioniert dieses Ding? Es ist diese CovPass-App und diese CovPass-App erlaubt ja, einen QR-Code zu scannen. Und dieser QR-Code ist dann eine digital signierte Payload, die nachweist, dass deine Impfung erfolgt ist.
Ja.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Lukas, wie kannst du denn jetzt nach deiner zweiten Impfung diesen QR-Code bekommen?
Keine Ahnung.
Natürlich nicht bei der zweiten Impfung, weil das wäre ja komplett sinnvoll und durchdigitalisiert. Nein, du musst mit dem Papierfetzen, den du dann bekommst, im Zweifelsfall mit deinem gelben Impfbuch in eine Apotheke gehen.
Okay.
Und die Apotheke bekommt dann 18 Euro dafür vom Staat, dass sie diesen papiernahen Nachweis anschauen und feststellen, jo, das ist der Lukas Rott und er wurde hier geimpft, deswegen geben wir dir jetzt mal diesen QR-Code zum Scannen.
Okay, muss ich dann was zahlen dafür?
Nein, musst du nicht, das bezahlt okay. Der Staat und das ist, glaube ich, auch die größte Kritik an der Sache, dass man halt nicht von Anfang an daran gedacht hat, die Nachweise digital auszustellen in irgendeiner Form. Also man konnte sich ja durchaus seit Mitte letzten Jahres darauf vorbereiten, wenn nicht sogar schon wesentlich früher, hat man verpennt. Das heißt, wir haben Stand heute, die ich glaube 25-30% der Leute, die geimpft wurden, da haben die wenigsten einen digitalen Impfnachweis bekommen, den man digital verarbeiten kann. Das ist alles signiertes Papier, also signiert im Sinne von bestempelt und unterschrieben. Und das muss jetzt halt irgendwie übersetzt werden in diese digitalen Impfausweise. Und dazu wurden jetzt die Apotheken verpflichtet. Und dass man die dann in gewisser Weise natschen muss, das auch zu tun mit 18 Euro pro Signatur, finde ich ja okay, ja. Aus dem Sinne heraus, dass es vielleicht dann auch nochmal dafür sorgt, dass wir dann in Zukunft eine Private-Public-Key-Infrastruktur haben, in der zumindest mal Apotheken und Ärzte beteiligt sind, aber man hätte es auch früher besser machen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hätte auch den Fall, also was ich dachte, was vielleicht sein kann, wo sie dachten, ja, das geht ja nicht, weil wenn sie jetzt diesen Impfpass quasi schon direkt nach der zweiten Impfung ausstellen, dann hast du ja das Problem, dass du nach der zweiten Impfung nicht direkt quasi clean bist. Also du musst ja dann 2 Wochen noch warten, aber
das kann man ja machen, indem man in die Payload reinschreibt, wann die Impfung war und dann eben die erstmal dein Datum der Impfung zertifiziert ist. Und wie das dann
hätte man auch mitbedenken können, auf jeden Fall.
Genau, also da gibt es technische Lösungen für.
Ja, schade, aber dass es überhaupt einen gibt, ist schon eigentlich ganz cool.
Genau, finde ich ganz ordentlich. Und die separate CovPass-App, die gibt es deshalb, weil da jetzt ja zum ersten Mal personenbezogene Daten in der App landen. Und man möchte den kritischen Benutzern der Corona-Warn-App es erlauben, dass sie praktisch die Corona-Warn-App komplett anonym benutzen können, wie bisher auch. Und dass es dann ein separates Binary für dieses CovPass gibt, in der dann die personenbezogenen Daten mitverwaltet werden.
Ja.
Aber die personenbezogenen Daten bleiben auch auf deinem Gerät. Also die Payload von diesem QR-Code, die bleibt auf deinem Gerät, die wird nirgends hochgeladen.
Ah, okay. Ja, das ist doch ganz gut.
Genau, und es wird dann auch mit dieser CovPass-App möglich sein, bestehende Zertifikate und QR-Codes, also digitale Zertifikate in Form von QR-Codes zu überprüfen. Und was mich jetzt interessiert, und das habe ich nicht herausgefunden, vielleicht kann da einer unserer Hörer und Hörerinnen helfen, ob man den QR-Code auch, also ob man die Payload von diesem QR-Code auch außerhalb von einem Scan-Verfahren teilen kann. Also ob es so ein Share-Sheet gibt, wo ich jetzt zum Beispiel sagen könnte, ich teile diesen QR-Code in die Eventim-App oder in die Reservix-App, um zum Beispiel für Events meinen Impfnachweis komplett digital übertragen zu können. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich verstehe, was du meinst.
So ein QR-Code-Scannen ist immer mit einem physikalischen Kontakt halt so eine, verbunden.
Dass es eine Schnittstelle gibt innerhalb genau, der App mit anderen Apps.
Genau, dass es eine Schnittstelle innerhalb der App gibt, wo ich dann schon noch sehr bewusst diese persönlichen Daten dann teilen kann. Das fände ich nochmal spannend, ob es das gibt und ob das vorgesehen ist. Das konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, weil ich habe ja diesen QR-Code noch nicht, ich konnte es nicht testen und ich habe es jetzt im Quellcode auch nicht gefunden. Der Quellcode ist übrigens komplett auf GitHub, also den kann man sich anschauen, aber ich bin jetzt nicht so gut in Swift, als dass ich das jetzt irgendwie herausfinden konnte.
Ja, aber die gibt es für Apple und Android,
genau, oder? Die gibt es für Apple und Android, aber ich habe mir jetzt halt mal den Swift-Code angeschaut.
Ja, da hättest du halt den Android-Code
Ja, aber bei Android weiß ich halt gar nicht, wie das mit dem Sharen funktioniert, also wo ich muss, weil ich habe noch nie in meinem Leben ernsthaft Android verwendet.
Ja, okay, verstehe. Naja.
Dann hatten wir letztes Mal ja wunderbar gesprochen über die WWDC.
Genau.
Und was dann nach der WWDC-Keynote immer passiert, dass im Rahmen der WWDC der Apple Design Award beziehungsweise die Apple Design Awards vergeben werden.
Mhm.
Und random fact, wusstest du, dass unser früherer CTO, also mein Vorgänger, dass er Preisträger eines Apple Design Awards ist?
Nee, was? Wirklich?
Tatsächlich, ja. Also,
okay, krass.
Er hat damals bei einer Firma gearbeitet, so in den Hochzeiten von .com, als Apple so ein reiner Pro-User-Kosmos war, als es auch noch keine iPhones gab.
Mhm.
Und da haben die an einer Art Datenbank-Tabellenkalkulation gearbeitet und dafür dann den Apple Design Award bekommen.
Krass, okay. Ja,
was ich relativ cool finde.
Ja.
Und was ich allerdings jetzt mal machen wollte, ist mal durchgehen, welche Apps denn den Apple Design Award gewonnen haben, zumindest mal die wichtigsten.
Ja, dann fangen wir mal an.
Genau, also für den Bereich Inclusivity gibt es den Voice Stream Reader. Hast du das schon mal gesehen? Also Voice Stream Reader ist eine App, der kannst du beliebige PDFs und Bücher geben und die werden dann mit einer unglaublich guten Text-to-Speech-Engine vorgelesen.
Aha, okay.
Also auch tatsächlich so mit dem Anspruch, dass es, wenn du jetzt, was weiß ich, Pride and Prejudice da irgendwie reinwirfst, dass es dann schon so klingt wie ein Hörbuch.
Ach krass, auch also mit so Betonungen.
Genau, mit Betonungen, mit einer schönen Dramaturgie und mit...
Boah, aber das kann ich mir fast gar nicht vorstellen, wie sowas funktionieren
soll.
Ja, und
es ist auch relativ teuer. Ich glaube, wenn man da die Pro-Version möchte, dann wird es deutlich teurer, also 20 Dollar kostet alleine schon die App an sich und die Bewertungen sind durchweg extrem gut.
Okay, krass.
Und ich bin echt mal, also man kann sich ein paar Demos anschauen, die Demos waren relativ gut, natürlich, klar. Aber mich würde es mal tatsächlich interessieren, wie es denn ist, wenn man da einen Text reinschmeißt, den man jetzt nicht vorher trainieren konnte. Und ja, bin ich mal gespannt, ob sich sowas durchsetzt.
Ja.
Also wozu es sich zum Beispiel super eignen würde, wäre, dass man sich Medium-Articles irgendwie im Auto zum Beispiel anhören kann. War die Inclusivity und dann gibt es ein Spiel namens Holo Vista. Hast du dir das schon mal angeschaut? Das hat nämlich den Design Award fürs beste Game bekommen. Das habe ich mir auch angeschaut und ich weiß nicht mal, ob es ein Game ist. Also okay. Es fühlt sich an wie ein großer Fiebertraum, wie ein Drogenrausch.
Und by the way, das hat nicht das beste Game gewonnen, sondern das hat auch den Inclusivity.
Auch den Inclusivity.
Als Game.
Als Game den Inclusivity, genau, verstehe.
Ja.
Also es ist Kunst. Also fassen wir es zusammen, es ist Kunst.
Mhm.
Also wer so für diesen Blend aus Kunst, bildende Kunst, animierte Kunst, wer dafür irgendwie ein Fable hat, dem sei Holo Vista auf jeden Fall empfohlen.
Mhm.
Dann Delight and Fun, das Kindergame lassen wir mal weg.
Ja.
Little Orpheus ist ein Spiel, das gewonnen hat. Hast du das schon mal gespielt?
Nee. Ich spiele keine Spiele auf meinem Handy.
Ja, ist ein Plattformer.
Okay.
Und habe ich mir auch mal angeschaut, zumindest mal die Videos. Also der überzeugt halt unglaublich durch geile Grafiken. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass es jetzt die mega 3D-Grafik mit den tollsten, was weiß ich was ist. Es ist eine 2D-Navigation, also ein Plattformer. Allerdings unglaublich künstlerische, fast schon Gemälde, die dann da im Hintergrund die Welt aufbauen. Also das auf jeden Fall eine coole Sache.
Ja.
Dann zu den Produktivitäts-Apps Carrot Weather. nutze ich tatsächlich regelmäßig, ist eine super coole Wetter-App, die einen vor allem...
Ich glaube, das ist nicht Produktivität.
Interaction ist das, Interaction ist die Kategorie, aber ich würde es mal als eine produktive App bezeichnen, weil es kein Spiel ist.
Weiß ich jetzt nicht. Das ist halt eine Forecast-Weather-App. Ob die so produktiv jetzt ist, ja, weiß also ich nicht. Die hat halt ein geiles Interface und damit kann man halt geil interagieren. Deswegen Interaction Design Award.
Sie hat ein sehr, sehr gutes Interface und vor allem Wetterdaten zu verstehen. Also so, wann regnet es, wie viel und wie, wann kann ich mit welcher Temperatur rechnen. Diese Daten zu visualisieren, das macht Carrot echt gut und ich nutze es wirklich gern. Also das ist immer dann, wenn ich irgendwie was draußen machen muss, ist das meine Standard-App und im Gegensatz zu der eingebauten Wetter-App von Apple ist das einfach 10 Größenordnungen besser.
Ja. Ach krass.
Dann eine Sache ist mir schon aufgefallen und das ist, glaube ich, der letzte Apple Design Award, den wir heute vorstellen wollen, nämlich im Bereich Social Impact, Be My Eyes. Kennst du dieses Projekt?
Nee, ich bin nicht blind, deswegen brauche ich es jetzt eher weniger.
Also das ist tatsächlich eine Accessibility-App, die funktioniert wie folgt. Da können sich Blinde und Nichtblinde anmelden und man kann als Blinder seine Kamera anmachen und eine Frage stellen zu dem, was man gerade sieht und dann wird in Echtzeit ein Nichtblinder gefunden, der dann die Frage beantworten kann.
Okay, krass.
Also klassisches, cool, genau, ne? Klassisches Beispiel, du stehst jetzt irgendwo und kannst irgendwie ein Schild nicht lesen oder du musst irgendwie eine Farbe herausfinden als Blinder oder du hast eine andere Frage, die man jetzt nur beantworten kann, wenn man sieht und die jetzt vielleicht auch nicht mit einer KI oder mit anderen Hilfsmitteln beantwortet werden kann. Dann geht man da rein und sagt, yo, das ist meine Frage, das hier ist mein Kamerabild und jemand, der gerade verfügbar ist, antwortet dann.
Ja, geil. Also ich lache bloß gerade, weil ich Carrot gedownloadet habe und das Erste, was da kommt, ist, du kannst den Assistant so einstellen, wie du möchtest und kannst quasi sagen, ob du den Professional haben möchtest.
Genau, oder den witzigen.
Oder den Overkill und dann Carrot will go way over the fucking line.
Ja, also Carrot kommuniziert auch so eine unglaubliche Lockerheit. Also ich glaube einfach, die Leute haben mega Spaß, dieses Ding zu entwickeln und das merkt man auch. Also es fühlt sich an wie so eine richtig spaßige App.
Greetings, Meatbag. I, Carrot, am your new weather overlord.
Ja, die App, die beleidigt dich auch.
Das ist geil.
Die beleidigt dich auch manchmal. Also wenn dann irgendwie so ein Kackwetter ist, dann werfen die da auch mal nicht so schöne Sprüche an.
Shitting out forecasts. Das ist sehr geil. Also das ist jetzt schon meine Lieblings-App, muss ich sagen. Das ist schon cool.
Also ich mag sie sehr. Also die Attitude, die diese App auch vermittelt, eine sehr coole Sache.
Da ist so ein Pop-up gerade gekommen. Want someone gone? Find hot assassins in your area. Als Werbung darunter einfach.
Das ist keine Werbung, glaubst du mir?
Ja, ich weiß, aber es sieht so aus wie so ein Pop-up. Fake News, Achievement Unlocked, das ist mega lustig. Also downloadet euch die mal, wenn ihr ein iPhone habt. Die ist echt ganz lustig, muss ich sagen.
Ja, macht unglaublich Spaß und die Darstellung der Informationen ist hervorragend.
Ja.
Gut, so viel zum Apple Design Award. Immer eine gute Quelle für die Apps, die man auf iPhone, iPad und macOS dringend laden sollte. Es haben auch so Standard-Games gewonnen wie League of Legends, Wild Rift. Ja, kann man jetzt.
Oder Genshin Impact.
Ja, also.
Das auch, also
aber weißt du, die sind halt auch gut. Die haben da.
Ja, die sind halt auch von riesigen.
Millionen reingesteckt.
Ja, eben. Also.
Und dass die dann irgendwie gut werden, hoffe ich doch mal schwer.
Ja, richtig.
Deswegen haben wir uns jetzt hier auch bewusst auf die Underdogs ein bisschen konzentriert. Weil die Großen, die kennt man sowieso.
Ja, genau. Das nächste ist sehr interessant.
Mega interessant und traurig. Also, früher, ich sage jetzt früher, konnte man bei Docker Hub ein GitHub-Repository angeben oder ich glaube sogar ein GitLab-Repository. Und dann wurde jedes Mal, wenn dort was reincommitted wurde, ein Autobild angestoßen, der dann aus der Docker-File das Docker-Image gebaut hat und auf Docker Hub bereitgestellt hat.
Aber von, also was, wer hat das gebaut?
Docker.
Docker, okay, krass.
Docker.com hat das gebaut.
Okay.
Also Beispiel, ich habe ein relativ erfolgreiches oder auch stark nachgefragtes Image mit Lilypond drin. Das ist dieser Notensatz LaTeX in Anführungszeichen. Und da ist es so, wenn ich dann auf GitHub eine neue Version pushe oder irgendwas verändere, dann wird automatisch eine Pipeline angestoßen bei docker.com und die baut mir dann das Image und versioniert es mir dann auch automatisch.
Ja, okay.
Und das ist echt ein cooles Feature, also ja. Weil das halt auch mega zugänglich ist und man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss und dann auch nochmal sicherstellen kann, dass man halt seine Docker-File seiteneffektfrei gebaut hat und dass die nicht nur Works on My Machine funktioniert.
Ja.
Und ja, das mussten sie jetzt abstellen, weil halt ganz viele, also
Bitcoin
viele
gemeint haben.
Bitcoins
ja, das
gemeint
war so
haben,
klar. Ja, aber dachte ich mir auch schon, also ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Und die erste Sache, die ich mich gefragt habe, das ist einfach kostenlose Rechenleistung, die
genau,
ja bereitstellen.
Ja, kostenlose Rechenleistung. Und natürlich kann man in so einer Docker-File alles Mögliche machen.
Richtig.
Das ist ja gerade Sinn davon, dass man da alles Mögliche machen kann, um das Docker-Image vorzubereiten. Und das haben halt unglaublich viele, also wirklich unglaublich viele für Bitcoin Mining verwendet.
Ja.
Also die haben jetzt hier geschrieben in einem Blog-Eintrag, dass sie 10.000 Accounts wegen Mining Abuse abgestellt haben und in der folgenden Woche waren dann wieder 2.200 am Start.
Okay, krank.
Und dass sowas dann natürlich on the long run nicht finanzierbar und verantwortbar ist, ist denke ich klar.
This is why we can't have good things.
Ja, genau.
Ja, ist halt traurig, aber war ja abzusehen, oder nicht? Also kostenlose Rechenleistung wird immer ausgenutzt, egal wo. Also das ist quasi kostenloser Strom, den du kriegst auch und alles, weißt du?
Ja, aber weißt du, letzten Endes, die Crypto-Miner, die sind ja auch letzten Endes Nutznießer von der Docker-Infrastruktur.
Ja, ja.
Also ich denke nicht, dass es irgendwo eine einzige Crypto-Mining-Bude gibt, die nicht extrem davon profitiert, dass es mit Docker Hub ein Repository gibt, in der man seinen ganzen Scheiß für die Infrastruktur runterladen kann. Und dass man dann seinen eigenen Supplier von guter Qualitätssoftware so targetiert.
Ja, gibt halt immer Arschlöcher, ne?
Ja, genau. Und
ja, ist schade, aber ja.
Ja, für mich bedeutet das jetzt halt auch, also wenn ich jetzt mein Open Source Lilypond
muss ich lokal bauen
und dann pushen.
Ja. Aber ich hätte tatsächlich jetzt, also ich wusste gar nicht, dass es das geht. Ich dachte eigentlich, dass es schon lange so ist, weil ich hätte es mir jetzt auch gar nicht anders vorstellen können, weil eigentlich macht das keiner, weißt du?
Nee, also ich habe das irgendwann mal gemerkt, dass es so funktioniert, habe es mir dann eingerichtet, es war mit 2 Klicks eingerichtet und dann habe ich es so genutzt und es hat funktioniert.
Ja, das ist natürlich cool. Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Naja.
Genau. Was sehr schade ist, aber ja.
Was aber richtig cool ist, ist Security.
Genau, und das ist nämlich auch unser Thema der Woche. Und zwar ist das Thema der Woche nicht nur Security ganz allgemein, sondern Security Scans.
Genau. Automatisierte.
Genau, wir wollen heute nämlich mal auf 3 Ebenen zeigen, wie man mit Open Source Software beziehungsweise mit Open Source Tools, mit frei zugänglichen Tools, die Software, die man schreibt und die man publiziert, die man deployt, testen kann auf Sicherheitslücken.
Ja, und das ist wichtig.
Das ist wichtig, genau, weil was man halt nicht möchte, ist eine Software ausliefern an den Kunden, die irgendwie 500 offene Sicherheitslücken hat und die dann ein Einfallstor für alle möglichen Probleme darstellen kann.
Genau.
Genau, kommen wir mal zu der ersten Möglichkeit, die ich sehr gut finde. Und zwar ist das das OWASP, nenne ich jetzt mal, eigentlich heißt die Organisation OWASP, aber OWASP spricht sich
so,
einfach.
So nennen wir es immer.
So, ja genau, spricht sich einfach schneller. OWASP ist eine, ja nennen wir es mal, internationale Security-Organisation.
Ja.
Und diese internationale Security-Organisation kümmert sich einfach darum, dass die Open Web Application Security Project ist die komplette Schreibweise, dass es im Netz sicher zugeht und das auf eine Non-Profit-Art und Weise. Und die haben eine Datenbank, in der bekannte Sicherheitslücken von häufig genutzten Libraries drinstehen.
Ja, also ich glaube, die größte auch, oder?
Genau, sicherlich auch die größte. Ich glaube, die konsolidieren auch mehrere Datenbanken. Mhm. Also da gibt es verschiedene Datenbanken, die auch teilweise von amerikanischen Public Organizations aufgebaut werden, die von europäischen Organisationen aufgebaut werden und die konsolidieren das ein bisschen. Unter anderem eben die National Vulnerability Database aus den USA. Die kennt man unter WebNVD. nist.gov, da stehen bekannte Sicherheitslücken drin. So, und jetzt ist es doch eigentlich, wenn man es jetzt mal überlegt, relativ simpel herauszufinden, ob die eigene Software Sicherheitslücken hat in den Abhängigkeiten. Weil wir haben jetzt auf der einen Seite eine Datenbank mit bekannten Sicherheitslücken und wir haben auf der anderen Seite ein Build-Tool wie Maven oder wie Gradle oder wie Ant, welches eigentlich ganz genau weiß, welche Abhängigkeiten ich mit meiner Software ausliefere.
Ja, ich weiß jetzt nicht, werden da direkt, also in dem Security Code müssten ja die einzelnen Abhängigkeiten dann auch eintragen, okay, diese Version hat dieses Security-Issue auf jeden Fall. Ja,
das wird gemacht. Also okay, das wird in dieser NVD-Datenbank und in dieser OWASP-Datenbank wird das gemacht.
Und dann also, ist es relativ easy,
genau,
ja.
Genau, also was hat diese Datenbank hat zum Beispiel die Information, dass der Jetty-Server in der Version, was weiß ich, 19.20, der ist vulnerabel für ein
ZVE 2389787.
Genau, der ist vulnerable für einen Denial of Service. Da kann man irgendwie was hinschicken und dann geht der in die Knie. Und dann steht es da drin und dann steht auch drin, ab welcher Version es wieder behoben wurde.
Mhm, ja.
Und was in dieser Datenbank auch drin steht, da machen Security-Experten eine Beurteilung. Mach mal die Alexa aus.
Stopp.
Hey, sehr gut. Da machen die Security-Experten eine Beurteilung der Schwere der Sicherheitslücken. Das heißt, die packen das Ganze auf eine Skala von 0 bis 10.
Ja, genau.
Und 10 bedeutet echt mega easy auszunutzen mit einem unglaublich hohen Impact. Und 1, 2, 3, vielleicht sogar bis 5 sind eher so, hey, das solltest du vielleicht mal anschauen, wenn du in einem extrem krassen Security-Kontext unterwegs bist. So, und jetzt kommen wir wieder dazu, wie man das jetzt automatisiert überprüfen kann. Dazu gibt es das Maven Dependency Check Plugin, welches im Bestfall bei jedem Build überprüft, ob die Abhängigkeiten, die wir definiert haben und die wir nutzen, ob die bekannte Sicherheitslücken haben.
Ja.
Und genauso haben sie bei Excentra auch konfiguriert. Das heißt, ich glaube, wir sind bei 7.
Mhm.
Das heißt, wenn eine Security-Lücke oder ein Security-Issue größer gleich 7 in den Abhängigkeiten gefunden wird, dann fällt der Build.
Genau.
Und was dann rauskommt, ist relativ cool, weil es ist jetzt nämlich nicht nur so, dass dann der Build fällt, sondern es wird dann in den Target-Folder auch noch ein Bericht reingeschrieben. Das ist eine schön anzusehende HTML-Seite und da steht drin, hey, diese Sicherheitslücken gibt es und wegen der ist gerade der Build gebrochen und du kannst jetzt hier mal draufklicken und dich informieren, was diese Sicherheitslücke ist und wie sie auftritt. Dann wird man praktisch in diese Datenbank verwiesen und kann dann analysieren zum Beispiel, ob diese Sicherheitslücke für einen relevant ist oder nicht. Und wenn sie nicht relevant ist, dann kann man die auch suppressen, dann kann man die auch unterdrücken. Das heißt, ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel, dass es eine Sicherheitslücke in ActiveMQ gibt und diese Sicherheitslücke bezieht sich aber nur auf die UI von ActiveMQ und die liefern wir beim Kunden nicht aus. Ja. Das heißt, wir können dann sagen, jo, das ist eine relevante Sicherheitslücke, aber die betrifft uns nicht, weil wir die UI von ActiveMQ beim Kunden nicht ausliefern. Und dann können wir da ein XML-Schnipsel kopieren von dieser Berichtsseite und damit in einer Suppression XML diese Security-Warnung und diesen Security-Hinweis unterdrücken, also praktisch whitelisten und damit wird er nicht mehr den Bild brechen.
Ja, Was nicht gut wäre, wäre, wenn man einfach alles in die Suppression XML reinpackt.
Genau, also das ist natürlich ein Anti-Pattern. Also ich denke, man muss da schon eine sinnvolle Strategie entwickeln, wie man damit umgeht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manchmal ist es sogar möglich, dass man, wenn es eine transitive Security, wenn es eine transitive Abhängigkeit ist, dass man dann die transitive Abhängigkeit excludet. Oftmals ist es so, dass die Library dann trotzdem noch funktioniert. Und die zweite Möglichkeit ist halt die, dass man dann die Library, welche diese Security-Lücke einführt, dass man sie halt updatet.
Genau.
Und da gibt es Softwareprojekte, die machen das besonders gut. Das heißt, wenn die irgendwo eine Security-Lücke in den Abhängigkeiten haben, dann schicken die sofort irgendwie einen Fix hinterher. Und es gibt halt Libraries, die machen das nicht so gut. Grüße gehen raus an Camunda. Die machen halt irgendwie einmal im Jahr ein Update und schleppen dann ganz viele Sicherheitslücken mit sich her.
Und man, es gibt keine Minor Releases. Also ja, genau. Wenn dann die Major-Version diesen Fehler hat, dann kann man halt auch nicht irgendwie, also es gibt dann keinen Security-Update dafür. Das ist nicht so geil.
Genau, wobei man ja eigentlich dann, also da fängt dann das Gebastel an, weil man kann dann natürlich die Abhängigkeit selbst managen, also die transitive Abhängigkeit selbst managen und dann sozusagen Camunda zwingen, eine Library zu nehmen, die in meiner Version größer ist und dann auf dem Glasspath liegt. Und die sollte ja eigentlich signaturidentisch sein, also keine Breaking Changes haben.
Ja, die feine Englische ist das aber glaube ich nicht. Aber
die feine Englische ist das überhaupt nicht.
Nee. Also, ja, Camunda, updatet mal. Also macht mal Minor Release, bitte. Danke.
Ja, und das ist ja auch nicht wirklich, wirklich schwierig. Also wenn man eine gute Testabdeckung hat, dann gehört das eigentlich zum guten Ton. Jetzt haben wir aber nur die Sicherheitslücken, die im fremden Code drin sind, gefunden.
Ja, richtig. Was machen wir denn über unseren eigenen Code?
Ja, das ist leider nicht so einfach.
Richtig.
Weil, also für den mundgelutschten Excentra-Code unterhält leider niemand eine Datenbank. So erfolgreich sind wir nicht.
Ja.
Und deshalb, gibt es
da. Aber nein, eigentlich müsstest du sagen, wir haben keine Datenbank, weil wir keine Fehler drin haben.
Ach, natürlich.
Wir haben keine Security Issues drin.
Weil wir verwenden ein Tool. Und dieses Tool, ja, also da darf man sich jetzt nicht in falsche Sicherheit wiegen, aber um es jetzt mal trotzdem anzusprechen. Es gibt die statische Code-Analyse SonarQube. Das ist ein Open-Source-Produkt, welches den Quelltext in der Whitebox-Analyse analysiert.
Hast du darüber nicht auch irgendwie
genau, da hatte ich meine Diplomarbeit drüber geschrieben, richtig, tatsächlich. Ja. Aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich über das Vermeiden von Null-Pointer-Exceptions, aber mit denselben Mitteln. Also man nimmt dann so eine SSA-Form und mit dieser SSA-Form kann man Regeln anwenden und kann die dann matchen und schauen, ob gewisse Patterns im Code auftreten. Und mit diesem Regelwerk, mit diesem Thermasetzungssystem kann man auch einige wenige security-related Issues erkennen. Der ganz große Klassiker, den SonarQube echt gut erkennt, ist SQL Injection.
Mhm.
Das ist nämlich, wenn man in einem SQL-Statement nicht gesanitized Strings verwendet. Das kann man relativ gut ausfinden. Zudem kommt es ganz gut klar mit einigen Fällen von Cross-Site-Scripting und Code-Injection. Cross-Site-Scripting ist, wenn man die Header nicht richtig setzt und Code-Injection ist, wenn man ausführbaren Code von außen reinpacken kann.
Wenn man also die quasi auch nicht sanitized. Also
genau, wenn man das nicht sanitized. Also genau, es geht letzten Endes, du hast komplett richtig gesagt, es geht letzten Endes darum, den Kontrollfluss, der von außen reinkommt, in eine Methode oder in eine Klasse sicherzustellen, dass der entsprechend gesanitized wurde. Das kann SonarQube relativ gut erkennen. Was es auch sehr gut erkennen kann, ist, wenn man sich an die Standards von Java EE hält, wenn man irgendwelche security-sensitiven Cookies nicht setzt, Header nicht setzt, zum Beispiel, wenn man einen Cookie ohne HTTP-only rausschickt oder wenn man irgendwo sagt, Certificate, ignoriere mich mal hier und mach mal alles insecure. Und es werden zudem noch einige andere Java-Vulnerabilities erkannt.
Ja.
Das ist der einzige Weg, der jetzt gratis wäre, wenn es um die statische Code-Analyse von eigenem Code geht. Also der findet sicherlich nicht alles.
Das ist aber auch verdammt schwierig einfach.
Ist mega schwierig. Es gibt noch ein kommerzielles Produkt, ich glaube, das heißt Clockwork. Das kann auch ein bisschen mehr als Sonar, aber man darf davon keine Magie erwarten.
Nee.
Also es gibt nur einen ganz kleinen Satz an Security-Issues, die man wirklich gut erkennen kann im Code, weil viele halt eher so auf dem Integrationslayer stattfinden, viele Security-Issues, und die kann man letzten Endes mit einer statischen Code-Analyse nicht erkennen. Was ich an der Stelle aber auch nochmal sagen möchte, ich glaube, Heartbleed war der große Bug in der SSL-Implementierung. Da war ja das Problem, dass ein Block in einer If-Bedingung nicht sauber terminiert wurde.
Mhm.
Also da wurde einfach eine If-Bedingung ohne einen Block geschrieben,
ja,
sodass nur eine Zeile ausgewertet wurde.
Ah, also, okay.
Genau, und das hätte man zum Beispiel erkennen können, wenn man Code-Style-Standards durchsetzt.
Ja.
Also ich glaube, dass wenn man eine statische Code-Analyse und einen Linter einsetzt in seinen Builds, dass man dann zumindest wartbareren und besseren Code erzeugt, der dann wiederum auch weniger Sicherheitslücken hat. Das ist wahrscheinlich so die Kausalität, die man da so ein bisschen herleiten kann.
Ja.
Gut, also dann haben wir jetzt die Abhängigkeiten in meiner, da haben wir jetzt die Sicherheitslücken in den Abhängigkeiten adressiert und wir haben zumindest mal so eine leichte, halbwegs funktionierende Methodik, wie wir mit einer statischen Code-Analyse Sicherheitslücken in dem eigenen Code finden.
Ja, jetzt ist es aber so, dass ja nicht nur der Code vulnerable sein kann, sondern auch die Software an sich, also wenn die dann ausgeliefert wird.
Ja, genau. Und wie liefert man heutzutage Software in der Regel aus? Zumindest
in Containern.
Genau, in Containern. Und auch da kann es natürlich Sicherheitslücken geben. Also wenn jetzt ein Docker-Image, was weiß ich, im TCP-Stack, im Network-Stack oder mit sonstigen Abhängigkeiten, die zusätzlich installiert wurden, die aufgemacht werden, Sicherheitslücken hat, dann möchte man auch die erkennen. Und da gibt es seit neuestem auch einen Security-Scan in dem Docker-Kommando selbst mit drin.
Okay.
Hast du den schon mal ausprobiert?
Sicherlich. Ich teste all unsere Images.
Sehr gut. Es geht eigentlich relativ einfach. Und zwar kann man da einfach sagen Docker-Scan und dann der Name des Images. Und dann spuckt er auf der Kommandozeile einen Test aus.
Ja, geil.
Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Und
der macht quasi genau das gleiche wie im OWASP.
Genau, richtig, aber halt nicht auf die Java-Abhängigkeiten, sondern
auf
Beispiel,
die Images.
Genau, auf die Images und, ja, auch auf die Dinge, die das Image beinhaltet. Also zum Beispiel gibt es jetzt hier eine Information, in der steht drin, hey, pass mal auf, dein Docker-Image hat in IP-Utils und in WGET eine Security.
Ja, Security, okay, Issues. Verstehe.
Aber da musst du halt auch wieder entscheiden, hey, interessiert mich das jetzt an der Stelle oder interessiert es mich einfach,
ja,
nicht.
Weil wenn keiner in den Container rein execken kann, dann juckt mich das nicht.
Genau, also da muss man dann halt auch wieder den JSON-Output nochmal sehr gut anschauen und vielleicht dann, wenn man das automatisch in seine Pipeline reinbauen möchte, dann muss man das wahrscheinlich auch gescheit whitelisten bzw. exkluden.
Ja, aber es ist auf jeden Fall auch nochmal ein weiterer Layer, der mehr Sicherheit bietet als vorher.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man fremde Docker-Images verwendet, ist das natürlich eine runde Sache.
Ja,
ganz
das ist eine runde Sache.
Ganz generell kann man sagen, man muss das natürlich nicht zwangsläufig im Build-Prozess machen. Also das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, wären jetzt alles Dinge, die man innerhalb vom Build-Prozess macht. Man kann das natürlich auch asynchron machen. Und da ist JFrog inzwischen relativ gut geworden. Und jetzt verlassen wir die Open Source und gehen in den kommerziellen Bereich. Also bei JFrog...
Was? Nein!
Skandal! Jetzt kostet es Geld, Vorsicht. Also wenn man sich JFrog kauft, JFrog ist so ein Repository Manager für Docker Registries, für NPM Registries, für Maven Repositories. Da kann man seinen Kram reinpushen und auch über Proxying oder Mirroring fremde Repositories anschließen. Wenn man das bei sich in der Firma stehen hat, dann kann man JFrog so konfigurieren, dass JFrog dann nochmal einen Scan von all jenem macht, was dann eben durch die eigenen Datenbanken durchläuft. Das ist dann sozusagen auf der Metaebene drüber angesetzt und sicherlich auch nochmal eine akzeptable Lösung, weil es, machen wir uns nichts vor, ich glaube, dieses OWASP-Plugin verlangsamt den Build echt massiv. Also ich glaube, das sind immer auch lokal, wenn man es ausführt, locker mal
Ja, vor allem dieses Datenbanken-Updaten, das dauert halt ewig.
Genau, also es ist schon so, dass es im Bildprozess sicherlich gut aufgehoben ist, aber auch seine Schattenzeiten mitbringt. Und mit JFrog kann man dann die Scans asynchron machen, wenn halt die Artefakte reingepusht werden und sich dann auch schöne Reports davon ausgeben lassen.
Ja.
Also long story short, es gibt eigentlich keinen Grund, auf einen Security-Scan zu verzichten. Man hat drei gute Möglichkeiten, komplett mit Open Source die Sache anzugehen. Zumindest jetzt in dem Kontext von Java, den wir jetzt gerade aufgebaut haben. Und ja, gönnt euch und macht es, weil better safe than sorry.
Ja, ich meine, vorherige Folgen, da haben wir schon sehr viele News gehabt, wo dann irgendwie, wo sowas leicht verhindert werden hätte können, wenn man solche Security-Scans benutzen würde.
Genau, und ich wirklich, man regt sich dann auch massiv auf, wenn es halt wirklich ein vermeidbares Ding ist. Also dass Issues aufkommen, weil irgendwelche ganz komplexen Dinge zusammenspielen oder nicht zusammenspielen. Ja, okay, das passiert. Aber dumme Leichtsinnsfehler oder einfach mal zu faul gewesen, diesen OWASP-Check anzuwerfen und dann irgendwie eine sperrangelweit offene Sicherheitslücke übersehen zu haben, das ist einfach Mist. Und auch da wiederum, ich weiß, man hat manchmal so Legacy-Software und da hat man die Abhängigkeiten schon seit Jahren nicht mehr geupdatet und da steckt man vielleicht auch so ein bisschen den Kopf in den Sand. Das Ergebnis ist das gleiche. Also ob ihr jetzt einen Security-Scan macht und merkt, dass es scheiße ist oder ob ihr nicht merkt, dass es scheiße ist, das Ergebnis ist das gleiche. Ihr liefert schlechte Software aus.
Ja.
Und dann besser wissen, wo die Probleme liegen, als den Kopf davor, als sich davor zu verstecken. Das ist, glaube ich, keine gesunde Maßnahme. Also mehr Mut zu Security-Scans.
Ja.
Dann kommen wir schon zum Code der Woche, glaube ich.
Hat auch was mit Security zu tun.
Kennst du das Problem, dass wenn du lokal eine API entwickelst und dann aus irgendwelchen Gründen muss diese API jetzt über HTTPS erreichbar sein und du hast keinen Plan, wie du das machen kannst?
Ja, das Problem kenne ich schon, habe ich jetzt aber nicht ganz so oft.
Ja, also ich habe das tatsächlich relativ oft, weil ich ja im Backend bin und dann habe ich irgendwelche TLS-Downgrade-Geschichten und muss mal kurz irgendwas intercepten oder Dinge tun. Also long story short, es ist oftmals eine ziemliche Pain, HTTPS mit in einem lokalen Setup hinzukriegen. Wir hatten da ja schon mal ngrok vorgestellt, dieser Online-Dienst, der dann einen Tunnel aufmacht zu ngrok.io und über diesen Tunnel dann eine HTTPS, eine TLS-verschlüsselten Endpunkt bereitstellt. Und das geht jetzt auch, beziehungsweise geht schon länger mit einem Tool namens mkcert, welches man lokal ausführt und das macht ja dann eine lokale CA.
Muss ich diese CA in meine Keychain packen?
Das macht das Kommando automatisch tatsächlich.
Okay, das ist cool.
Genau, das sieht dann, hey, ich bin auf macOS und dann kommt so ein Prompt hoch und sagt dir, hey, möchtest du dieses Ding in deine Keychain importieren? Und dann wird dein Localhost grün.
Das ist ja mega.
Ja.
Hört sich cool an. Werde ich vielleicht mal ausprobieren.
Genau, also ist eine coole Sache. Brew install mkcert, dann mkcert layer minus install ausführen und dann werden ich glaube example.com ist die Standardadresse, die dann auf localhost zurückführt, aber es wird auch auf localhost und auf 127.0.0.1 entsprechend die Zertifikate angelegt und die heißen dann irgendwie irgendwas.pem, liegen in deinem Home-Verzeichnis rum und damit kannst du dann
SSL arbeiten. Ja, genau.
SSL und TLS auf deiner lokalen Maschine verwenden.
Mega, das hört sich doch super an.
Coole Sache.
Und das nächste ist für alle, die ein bisschen out of shape sind wegen Corona.
War das eine leichte Anspielung auf...
Auf dich? Nein.
Nein, natürlich nicht. Also ich habe in Corona keinen Sport gemacht.
Ja, das ist ja... Dann trifft es ja doch auf dich zu, hä?
Ach so, Mist. War das jetzt ein Moment, dass er, egal.
E-Gym.
Also, E-Gym, genau. Also ich
No-Code der Woche.
Ich wollte als No-Code der Woche mal eine Lanze brechen für smarte Fitnessgeräte.
Hast du schon die Kapitelmarke gemacht?
Ja, die habe ich schon gemacht.
Okay, gut.
Ich habe im Gegensatz zu dir so ein MIDI-Board, da habe ich übrigens auch eine Räuspertaste im Gegensatz zu dir.
Krass, ja.
Das ist super, gell?
Ja, wenn du mir ein zweites MIDI-Board gibst, kann ich das auch machen.
Ich habe ja noch ein E-Piano rumstehen, das können wir dir geben. Und dann
du hast bestimmt voll Bock, das jetzt von da hinten hier herzustellen und dann jedes Mal umzuräumen.
Wir können ja versuchen hier mit so einem Game-Controller. Das könnten
wir, ja, einen Wii-Controller können wir anbinden. Ja, das
genau,
geht ja auch.
Ja, genau, nur dieses dreistündige Video anschauen, da steht es dann genau.
Auf jeden Fall E-Gym, elektronische Geräte.
Also
was?
Genau, also das funktioniert so. Ich war schon mal, als ich Student war in Karlsruhe in einem Fitnessstudio, die hatten mal die Anfänge von dieser Technologie. Das war dann so, dass man da seine Karte an dieses Gerät hingehalten hat, also sein RFID. Und dann hatte das Gerät angezeigt, hallo Markus, deine Sitzposition ist die 8 und dein Gewicht heute ist die 20.
Verstehe, jetzt verstehe ich. Ich dachte jetzt, wie will man denn Trainingsgeräte haben, elektronisch, wenn du die nicht physisch hast? Das ergibt ja keinen
Sinn. Nein, also die sind schon physisch vorhanden. Das heißt,
okay,
man packt da seine Mitgliedskarte ran und dann, das war es dann aber auch schon. Und das fand ich damals schon relativ cool, weil da muss man sich nicht irgendwie merken, oh, ganz unten, ganz oben, sondern halt immer die vom Trainer optimal eingestellte Position. Fußnote, ja. Ich bin Fitnessanfänger und auch da kein besonders großer Enthusiast. Das heißt, ich bin froh, wenn ich mir den ganzen Kack nicht merken muss.
Jetzt, du kannst ja eh nichts merken.
Ja, genau. Ich habe es tatsächlich mir auch über die Trainingspläne aufgeschrieben. Long story short, mein Fitnessstudio hat sich jetzt von E-Gym ich glaube 7 oder 8 Geräte, die in einem Zirkel angeordnet sind, eingeshoppt. Und die machen nicht nur, die zeigen nicht nur an, hallo Markus, sondern die fahren mit Elektromotoren dieses ganze Gerät auf meine Position.
Ja, das ist cool, ja.
Also ich halte da meine Karte hin, dann sagen die, hey, hallo Markus, das hier ist übrigens heute dein Gewicht und das hier ist dein, jetzt stelle ich dich dahin, so musst du dich hinsetzen und dann bitte die Übung wie folgt ausführen. Und dann gibt es da auch ein Diagramm, welches mitläuft und welches mir praktisch den Bewegungsablauf visualisiert.
Mhm.
Und das ist auch noch mega toll. Normalerweise ist es ja bei Fitnessgeräten so, dass da einfach ein Gewicht dran hängt.
Ja.
Das heißt, man kann nur in eine Richtung trainieren. Das heißt, man zieht irgendwas und dann ist halt das Zurückführen ohne Kraft möglich.
Ja.
Weil das Gewicht dann natürlich wieder runterfällt.
Ja.
Und diese Systeme, die haben da einen Toggle drin, der auch elektrisch gesteuert wird.
Okay.
Das heißt, man hat dann sowohl beim Ziehen als auch beim Drücken einen Widerstand.
Okay, krass.
Weil das Gerät eben weiß, in welcher Phase der Übung ich mich gerade befinde und dann das Gewicht dynamisch steuern kann.
Okay, das hört sich heftig an, ja.
So, und jetzt sind ja die ganzen Daten vorhanden und die werden jetzt automatisch synchronisiert auf meine App im iPhone.
Okay, das ist heftig, ja.
Und da wird dann ein Workout angelegt, den ich dann nachvollziehen kann und der dann auch automatisch in meine Health-App die Daten zurückspiegelt.
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht.
Und man kann Punkte sammeln, logischerweise. Und es gibt dann ein Fitnessstudio internes Leaderboard, wo man sich dann nach oben arbeiten kann.
Ja, welcher Platz bist du?
140.
Ja, wie viele gibt's insgesamt?
Ja, also
140.
Man muss jetzt ja auch sagen, ich hab's jetzt einmal gemacht. Und
ja,
also einfach mal schauen. Und also ich fand es mega cool, vor allem weil es sehr, sehr effektiv ist. Also man läuft dann einfach diesen Zirkel durch. Es ist dann auch nochmal so ein bisschen ein psychologischer Druck, weil man halt keine Pause machen kann,
ja.
Weil es halt immer nur durchgeht. Und man hat halt ein direktes Tracking in der App,
ja,
wo man dann
cool.
auch nochmal all die ganzen Daten mitführen kann. Und vor allem muss man sich keine Gedanken machen, welches Gewicht passt jetzt zu mir und welche.
Ja.
Also man stellt da einfach einen vorbereiteten Plan ein und das Gewicht erhöht sich dann automatisch. Und wenn man
das
Gewicht halt nicht halten kann und wenn die KI dann merkt, dass man irgendwie überfordert ist, dann wird halt nicht so schnell erhöht.
Ja, das ist doch geil. Das ist doch mega cool.
Und das finde ich relativ cool und ich kann es nur empfehlen für all jene. Also wer jetzt eher so Standardpumper ist und sich da irgendwie auf die Bank, ignorieren. Für all diejenigen, die allerdings Bock auf ein bisschen digitalisiertes und gamifiziertes Fitness haben, einfach mal nach einem Fitnessstudio suchen, welches diese E-Gym-Geräte am Start hat.
Ja, cool. Dann war es das jetzt schon.
Dann war es das jetzt schon heute. Wir sind gut in der Stunde geblieben.
Ja.
Wir suchen wie immer, was suchen wir denn? DevOps suchen wir noch. DevOps, alles andere ist relativ gut besetzt. Wenn ihr gute Entwickler seid, könnt ihr euch trotzdem noch melden. Ausgeschrieben oder dringend gesucht ist nach wie vor ein oder eine DevOps Engineer. Und ihr erreicht uns auf Twitter @codeculturepod und per E-Mail codeculture@excentra.de. Und ihr könnt uns einen Kaffee kaufen unter buymeacoffee.com/codeculture. Und in diesem Sinne, tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
Ernsthaft, ich glaube, das mit der Räuspertaste würde ich, das machen wir mal.
Ja, heute weiß ich nicht, was los war.
Sollen wir das nicht den Praktikanten machen lassen?
Ja, weiß ich nicht, was macht der dann?
Ja, da muss dann dieses Bluetooth-Zeug einrichten und das mit dir.
Ja, aber dann muss der da ja auch dein Setup und so haben. Ach,
stimmt,
und
das ist doof.
Das ist auch doof.
Ja.
Nee, ich lasse ihn einfach Kaffee holen. Wegen rechtlichen Zwecken, das ist ein Witz. Ein Witz war das jetzt.